Hallo und herzlich willkommen zu Einkaufsstrategie Kompakt. In diesem Podcast geht es um Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Einkauf. Mit über 40 Jahren Berufserfahrung teilt Andreas Stollenberg wertvolle Einblicke in strategische Beschaffung, Lieferantenmanagement und Verhandlungstaktik. Freuen Sie sich auf kompakte und praxisnahe Tipps, die Ihren Einkauf auf das nächste Level heben. Schön, dass Sie dabei sind. Lassen Sie uns gemeinsam die Welt des Einkaufs erkunden. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben wieder für Sie das Thema ausgepackt, Einkaufsstrategien entwickeln. Sie erinnern sich, wir hatten in der letzten Podcast-Folge da schon mal versucht, so ein bisschen den Grundstein zu legen. Worum geht's? Wieso ist das Thema so wichtig? Also, wer diesen Podcast hört und die Folge davor noch nicht gehört hat, da mal bitte vorbeischauen auf Einkaufsstrategie Kompakt. Dort finden Sie nochmal die vorherigen Folgen und wie gesagt auch den ersten Teil unserer kleinen Miniserie sozusagen Einkaufsstrategien entwickeln. Bei mir ist natürlich wieder Andreas Stollenberg, Experte im Bereich Einkauf und Verhandlung. Hallo, Herr Stollenberg.
Hallo, Herr Lapan. Schön, dass wir uns wieder treffen. Ist das schon wieder eine Weile lang her, dass wir da on air waren?
Ganz genau. Wir hatten ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich erinnere mich, Herr Stollenberg, ich habe mir eine Sache aufgeschrieben. Sie haben gesagt, wir müssen auf jeden Fall, wenn wir den zweiten Teil aufnehmen, noch die Frage klären, wie lassen sich Warengruppen strategisch überhaupt voneinander unterscheiden. Das will ich direkt mal vorwegstellen in diese Folge Nummer 2 und würde das gerne direkt zu Ihnen rüberwerfen. Lassen Sie uns direkt eintauchen. Also nochmal, wie lassen sich Warengruppen strategisch denn voneinander unterscheiden?
Man kann sehr gut Warengruppen danach unterscheiden. Wir hatten ja in der ersten oder in der vorigen Podcast-Folge darüber gesprochen, welchen Unternehmensergebnisbeitrag kann eine Warengruppe leisten. Da können Sie sich dran erinnern, hatten wir auch über die Einteilung, was sind A-Warengruppen mit einem großen Anteil am Unternehmensergebnis, einem großen Hebel und was sind kleine Warengruppen. Wenn man das jetzt noch weiter differenzieren will, da hat es so in den 80er Jahren eine sehr kluge Einteilung gegeben, nicht nur Warengruppen nach diesem Unternehmensbeitrag A oder C, als vielmehr die Frage zu stellen, wo hat der Einkauf Alternativen, beziehungsweise wo hat er keine Alternativen? Wo hat er Alternativen, auf mehrere Lieferanten zurückgreifen zu können? Und wo ist der Einkäufer gezwungen, mit einem Lieferanten zusammenzuarbeiten, weil es keine Alternativen gibt? Wenn man das mal zusammenträgt, kann man so 4 Grundrichtungen, was Warengruppen betrifft, erkennen. Zum einen gibt es unkritische Warengruppen, Artikel, Materialien. Das sind in aller Regel die Materialien, die einen geringen Beitrag zum Unternehmensergebnis, aber auch von vielen Lieferanten eingekauft werden können. Aus dem Grunde sind das unkritische Materialien, wo es im Einkauf wichtig ist, den operativen Aufwand, den man damit verbindet, zu reduzieren. Andererseits gibt es natürlich auch Warengruppen, die einen hohen Beitrag zum Unternehmensergebnis leisten und für den Einkäufer den Vorteil bieten, im Rahmen dessen auf mehrere Lieferanten zurückgreifen zu können. Diese Warengruppen bezeichnet man in der Praxis immer ganz gerne als Hebelwarengruppen, Hebelteile, Hebelmaterialien, wo der Einkäufer es sehr leicht hat, seine Vorstellungen umzusetzen, Preise zu reduzieren, weil er auf Alternativen zurückgreifen kann. Davon zu unterscheiden sind Warengruppen, die in der Praxis ganz gerne als Engpasswarengruppen bezeichnet werden, Artikel, Waren, wo man in der Zusammenarbeit nur auf einen Lieferanten zurückgreifen kann, aber das Volumen relativ klein ist. Da bietet es sich oftmals im Einkauf an, über Lagerhaltung nachzudenken oder auch diese Waren, den Zugriff auf diese Waren abzusichern. Den größten Anteil, was Arbeit, strategische Arbeit betrifft, das ist oftmals den Warengruppen vorbehalten, den großen Anteil am Unternehmensergebnis beitragen, aber leider Gottes für den Einkauf mit dem Handicap ausgestattet sind, bei diesen Warengruppen nur auf einen Lieferanten zurückgreifen zu können. Und da hatte man sich sehr clever den Begriff strategische Warengruppen einfallen lassen, wo es für den Einkauf in zweierlei Weise darauf ankommt, die Versorgung sicherzustellen, als auch die kaufmännischen Interessen des Unternehmens im Zusammenarbeit mit dem Lieferanten auch mitzunehmen und Preisreduzierung, Kostenreduzierung vor allen Dingen zu erreichen im Sinne einer Partnerschaftsstrategie. So würde ich das mal beschreiben, was so recht unterschiedliche Warengruppen sind, je nachdem, welchen Beitrag Sie zum Unternehmensergebnis leisten können, beziehungsweise für den Einkauf, entweder mehrere oder vielleicht auch leider Gottes nur eine Möglichkeit bieten, mit einem Lieferanten zusammenzuarbeiten. Ich hoffe, das ist so ein bisschen klar geworden.
Ist es definitiv. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie merken schon, wir sind tief drin im Thema Einkaufsstrategien entwickeln. Vorweg eine kleine Bitte an Sie. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung. Je nachdem, wie er Ihnen gefällt, von ganz schlecht zu besonders gut, kann man natürlich eine Bewertung abgeben und da freuen wir uns sehr drüber. Da einfach ganz kurz zur Erklärung. Jede Bewertung hilft natürlich für uns erstmal selber zu analysieren, ist das, was wir hier tun, gut? Funktioniert das? Müssen wir etwas ändern? Und es hilft natürlich auch, diesem Podcast an Reichweite zu gewinnen. Das heißt, wir freuen uns über jede Art von Bewertung. Im Idealfall, so ehrlich müssen wir sein, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung. Herr Stollenberg, wir wollen über interne Stakeholder reden. Das heißt, der Einkauf ist in einem Unternehmen ja nicht alleine. Es gibt weitere Stakeholder, die ihre Aktien im Spiel haben. Inwiefern würden Sie sagen, ist es wichtig, die zu analysieren, zu erkennen vielleicht auch und auch in den Einkaufsprozess einzubinden?
Eine ganz wichtige Frage. Das ist oftmals das Thema, woran viele Einkaufsstrategien scheitern, wenn diejenigen sogenannten Stakeholder, die Fachbereiche, die mit Lieferanten ja in gewisser Weise auch zusammenarbeiten, da nicht mit eingebunden werden. Wichtig ist es für den Einkäufer bei der Planung einer Strategie, bei der Festlegung, mit welchen Lieferanten man weiter zusammenarbeiten will, mit welchen Lieferanten die Zusammenarbeit, die Geschäftsbeziehung reduziert wird, das auch mit den Fachbereichen abzustimmen, vor allen Dingen deswegen abzustimmen, um mit einer Sprache zu sprechen. Der Vorteil für den Einkauf ist es immer, wenn man dort eine Einkaufsstrategie plant und die Stakeholder sind eingebunden, kann das extrem zum Gelingen beitragen, als wenn das nicht der Fall ist und der Lieferant auch immer wieder in dem Fachbereich einen Ansprechpartner hat, der nicht immer die gleichen Interessen vertritt wie der Einkauf. Da spricht man in der Fachsprache, ich denke, da werden wir mit Sicherheit auch noch drauf zu sprechen kommen, von dem Thema Backdoor-Selling, dem Verkauf durch die Hintertür, was heutzutage ja leider Gottes für den Einkauf immer ein Handicap ist, wenn er nicht weiß, mit welchen Lieferanten oder welche Lieferanten mit Personen im eigenen Unternehmen Dinge gesprochen haben, die nicht Teil der Einkaufsstrategie sind. Darauf kommt es an, doch möglichst frühzeitig die Interessen des Fachbereichs, der Fachbereiche besser gesagt, der Stakeholder zu kennen und dies bei der Planung von Einkaufsstrategien mit zu berücksichtigen. Im besten Fall sogar die Unterstützung der sogenannten Stakeholder zu haben, um damit auch eine Einkaufsstrategie, die auf Kostenreduzierung, die auf Versorgungssicherheit ausgerichtet ist, auch bestmöglich umsetzen zu können.
Backdoor-Selling ist ein sehr guter Hinweis, ein gutes Stichwort. Da würde ich auf jeden Fall gerne reingrätschen wollen. Können Sie uns mal nochmal ein Beispiel für Backdoor-Selling geben und wie kann ich das denn vermeiden? Als Einkäufer muss ja mein großes Ziel sein, dass genau das nicht passiert.
Backdoor-Selling ist, wie der Name schon sagt, durch die Hintertür etwas zu verkaufen, was ein Erfolgsprinzip der Lieferanten ist, wenn es darum geht, den Bedarf des Fachbereichs zu kennen und den Fachbereich in Gesprächen zu beraten, wie ein Produkt aussehen soll. Oftmals, und das darf man sich vorstellen, der Erste, der in einem Unternehmen etwas von der Kundschaft mitbekommt, ist ja der Vertrieb. Und der Vertrieb, der nach Lösungen sucht und Gesprächspartnern, mit denen er innerhalb des Unternehmens über so eine Lösung nachdenken kann. Das ist in seltensten Fällen der Einkauf als vielmehr die Entwicklung, das Produktmanagement. Und dann finden bisweilen Gespräche statt, die unter Umständen für den Einkauf bedeuten können, dass man sich mit einem Lieferanten auf die Lieferung eines Produktes, einer Ware, eines Artikels verständigt hat. Der Preis zwar angeboten ist, aber der Lieferant auf jeden Fall weiß durch Backdoor-Selling, er ist vielleicht der Einzige, mit dem das Unternehmen ernsthaft spricht um dann auch in eine Geschäftsbeziehung einzutreten. Das geschieht oftmals, deswegen der Begriff Backdoor, hinter dem Rücken des Einkäufers. Das zu vermeiden heißt, sich frühzeitig, was wir eben sagten, auch mit dem Fachbereich an einen Tisch zu setzen, einen gemeinsamen Plan zu entwickeln, mit welchen Lieferanten über was gesprochen wird und das nicht sozusagen dem Fachbereich, dem Stakeholder alleine zu überlassen. Wenn durch solche Gespräche im Vorfeld zwischen Lieferant und Fachbereich Entscheidungen getroffen werden, die nicht immer im Interesse des Einkaufs oder schon gar nicht im Interesse einer Einkaufsstrategie sind. Und es ist ja auch immer wieder zum Nachteil des Einkaufs, weil er wird nie der Einkäufer dieses Fachwissen drauf haben, wie beispielsweise der Fachbereich. Aber für den Einkäufer, das war mir immer wichtig, auf Augenhöhe auch mit dem Fachbereich zu sein, zumindest die Dinge, die Inhalte, die technischen Inhalte zu verstehen. Das ist für mich so eine entscheidende Sache, um dann auch dieses Backdoor-Selling zu vermeiden, dass Vorentscheidungen hinter dem Rücken des Einkaufs getroffen werden, wenn sich der Verkäufer auf Lieferantenseite mit dem Fachbereich unterhält und Entscheidungen getroffen werden, die möglicherweise nicht im Sinne einer Einkaufsstrategie sind. Das ist Backdoor-Selling, ein Graus.
Wir hatten in der letzten Folge über Warengruppenstrategie gesprochen. Das wurde schon mal angerissen, haben wir darüber gesprochen, wie ich Daten und Informationen bekomme, welche ich benötige überhaupt als Einkäufer. Da würde ich gerne noch mal so ein bisschen die Basis noch mal legen. Wie lässt sich das denn überhaupt, also eine solche Warengruppenstrategie definieren, festlegen? Wie mache ich das?
Die wichtigsten Parameter, um eine Warengruppe Strategie festzulegen, liegt in erster Linie in der Tatsache begründet, dass man sich fragt, will ich die Waren von einem Lieferanten oder von vielen Lieferanten beziehen? Von einem Lieferanten zu beziehen, was man der Fachsprache auch ganz gerne Single Sourcing nennt, hat natürlich den Vorteil, man kann die ganzen Bedarfe auf einen Lieferanten bündeln, mit dem Ziel, bessere Konditionen zu erreichen, schafft aber dadurch Abhängigkeiten. Diese Frage ist genauso zu beantworten wie die Frage, möchte man sich eher mit Lieferanten im näheren lokalen Umfeld im Zuge einer Warengruppenstrategie zusammentun, was auch viele Vorteile bietet, was Lieferzeiten, Flexibilität, gemeinsame Sprache betrifft, gemeinsame Wertvorstellungen. Oder ist das Ziel einer Warengruppe, sich da nicht unnötig einzuschränken und weltweit mit Lieferanten zusammenzuarbeiten? Auch immer ein Thema für eine Warengruppenstrategie. Oder auch so die Frage, ist es für den Einkauf, für das einkaufende Unternehmen im Zuge einer Warengruppenstrategie wichtiger, direkt mit Lieferanten zusammenzuarbeiten oder möglicherweise mit Händlern in einer Geschäftssituation zusammenzukommen. So sind also im Prinzip viele Dinge im Rahmen einer Warengruppenstrategie zu definieren. Allen voran natürlich auch immer, was will man erreichen? Ist das, was man erreichen will, ein Ziel, was auf Kostenreduzierung hinausläuft, Verbesserung der Lieferzeiten, Erhöhung der Qualität oder vielleicht Reduzierung des operativen Aufwands. Genauso auch entscheidend in einer Warengruppenstrategie, welche Maßnahmen möchte man umsetzen, die dann Teil der Einkaufsstrategie sind, zu welchen Terminen man diese Maßnahmen erreichen bzw. umgesetzt haben will. Und nicht zuletzt zum Schluss auch immer wieder zu klären, wer ist in der Verantwortung. Klar, sicherlich, ein Einkäufer wird immer in der Verantwortung einer Warengruppenstrategie stehen, aber umso mehr, je stärker auch der Fachbereich auch Teil dieser Verantwortung für eine Warengruppe ist, sodass der Stakeholder von vornherein mit eingebunden auch seinen Beitrag leisten kann, die Warengruppenstrategie, von der bestenfalls Fachbereich und Einkäufer überzeugt sind, diese Warengruppenstrategie umzusetzen.
Sie haben schon so das ein oder andere Kriterium genannt bei Lieferantenauswahl. Welche Kriterien würden Sie denn da nochmal genau benennen? Also welche Lieferantenauswahlkriterien sind für eine Warengruppe aus Ihrer Sicht von Bedeutung?
Die Lieferanten danach auszuwählen, passen sie gut zur Warengruppe. Das ist in erster Linie wichtig. Und dann spielen natürlich solche Fragen eine große Rolle. Was plant man an Einkaufsvolumen mit dem Lieferanten? Wie hoch ist der Anteil dieses Einkaufsvolumen am Umsatz, am gesamten Umsatz des Lieferanten? Persönlich sage ich immer, um dem Lieferanten von Bedeutung zu sein, so 3-4% Anteil am Umsatz des Lieferanten sollte man schon haben. Das als erste wichtige Frage. Genauso wichtig auch, mit welchen Kunden arbeitet der Lieferant? Was sind sozusagen der Inhalt der Geschäftsbeziehung? Ist ein Lieferant jemand, der in erster Linie liefert oder beispielsweise entwickelt und liefert? Was ist sozusagen das Kernthema des Lieferantes? Die finanzielle Lage ist auch immer von entscheidender Bedeutung. Wenn Strategie langfristig heißt, auch die Frage, ist der Lieferant von seiner Bonität her so aufgestellt, auch noch in 2-3 Jahren Teil einer Warengruppe zu sein? Die Zertifikate, die man notwendigerweise, die Zulassungen, die der Lieferant braucht, sind wichtig zu kennen. Oder für den Einkäufer bisweilen der Maschinenpark. Wie ist die Auslastung eines Lieferanten zu sehen? Das sind alles wichtige Kriterien im Zuge der Warengruppe, auch den Lieferanten zu kennen, um eine Entscheidung zu treffen. Macht es Sinn, mit einem Lieferanten eine Warengruppenstrategie zu fahren, um dann auch ja seine Ziele im Einkauf mit den Lieferanten zu erreichen?
Ich würde Sie gerne mit der nächsten Frage mal zu so einer Stärken- und Schwächenanalyse bringen, dass Sie das mal so ein bisschen in der Kaufmannswaage sozusagen erklären, erläutern. Die Frage lautet, wie geeignet ist der Einkauf für eine Warengruppenstrategie?
Das ist natürlich eine sehr wichtige Frage, weil der Einkäufer eine Warengruppe ja auch managen muss. Die Frage ist dann immer, wie gut kennt der Einkauf das, was er einkauft? Wie gut sind die Spezifikationen, die das beschreiben, was eingekauft werden soll? Eine ganz wichtige Frage. Oder auch, welche Prozesse finden in einer Warengruppe statt? Ist der Einkäufer derjenige, der den Prozess kennt, diesen Prozess versteht und auch diesen Prozess vermitteln kann? Ob es in erster Linie darum geht, Waren zu bestellen im Zuge seiner Warengruppe, was genauso wichtig ist, der Prozess im Einkauf in einer Warengruppe beispielsweise lauten kann, neue Produkte zu entwickeln. Hat der Einkauf ein gutes Verständnis von dem, was er im Rahmen seiner Warengruppe an Artikeln, an Waren einkauft? Oder auch ein ganz wichtiges Thema, auch immer so das Image des Einkaufs im Unternehmen. Ist der Einkauf jemand, der im Unternehmen eine starke Position hat, ein gutes Image oder auch ein guter Teamplayer ist? Das sind alles Aspekte, die bei so einer Stärken-Schwächen-Analyse berücksichtigt werden müssen, berücksichtigt werden sollen. Oder auch so die Frage, wie ist die Unternehmensführung? Steht die Unternehmensführung hinter dem Einkauf und vor allen Dingen dahinter, wenn der Einkauf Einkaufsstrategien entwickelt und mit diesen Einkaufsstrategien, besser gesagt Warengruppenstrategien, auch bestimmte Ziele erreichen will? Ist das etwas, was im Unternehmen von der Geschäftsführung mitgetragen wird? Oder ist der Einkäufer da bisweilen auf weiter Flur allein, weil der Einkauf nicht die Unterstützung der Geschäftsführung hat? Das sind alles Themen, die im Rahmen so einer Stärken-Schwäche-Betrachtung eine Rolle spielen, um damit auch abschätzen zu können, wie groß die Chance, eine Warengruppenstrategie auch mit dem richtigen Personal im Einkauf umzusetzen.
Sie haben schon das Thema Prozesse angesprochen. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Das große Thema Prozess, Prozessoptimierung ist wahrscheinlich auch eine der ersten Aufgaben, um Warengruppenstrategien zu managen. Wie sehen Sie das?
Vollkommen richtig erkannt. Ja, genau das ist das Problem. Wenn der Einkauf zu sehr in Prozessen, sprich im Tagesgeschäft eingebunden ist, dann bleibt wenig Zeit, sich sozusagen früh in die Entstehung von neuen Lösungen mit einzubinden oder auch im Einkauf Warengruppenstrategien und die damit verbundenen Maßnahmen zu managen. Ich empfehle immer, auch die Prozesse am Anfang in den Vordergrund zu stellen, erst recht die Einkaufsvorgänge, die auch viel Zeit bedeuten. Oftmals gibt es sogenannte C-Artikel, die vielfach im Unternehmen bestellt werden. Und jede Bestellung heißt ja auch immer wieder mitunter Angebote einholen. Jede Bestellung heißt auch immer wieder eine AB checken, eine Wareneingangsmeldung registrieren, Rechnung zu prüfen. Und das ist insofern bei vielen Artikeln, die von geringem Wert sind, immer verhältnismäßig viel. Wenn Unternehmen beispielsweise Büromaterial einkaufen, Instandhaltungsmaterial oder wenn es darum geht, was wir eben sagten, Schleifmittel, Hilfsmittel, Betriebsstoffe einzukaufen oder beispielsweise Arbeitsschutz, Arbeitsbekleidung. Das sind oftmals im Einkauf in vielen Unternehmen Aufgaben, die einen hohen operativen Aufwand bedeuten. Wenn es im Einkauf gelingt, Teil einer Warengruppenstrategie, solche Aufgaben beispielsweise anders zu lösen, indem beispielsweise über Katalogbestellung derjenige, der etwas braucht, selber seinen Instandhaltungsbedarf, sein Büromaterial, seine elektronischen Bauteile über ein solches Katalogsystem einzukaufen. Oder ich bin immer ein großer Freund davon gewesen, im Einkauf eine sogenannte P-Card, eine Purchasing Card einzusetzen. Darf man sich jetzt nichts Kompliziertes darunter vorstellen als beispielsweise eine Firmenkreditkarte, womit derjenige, der einen Bedarf im Unternehmen hat, gezielt diesen Bedarf auch selber löst, indem er als quasi Einkäufer tätig wird und seinen Bedarf mit der Kreditkarte, Firmenkreditkarte finanziert. Das sind alles wichtige Systeme, Möglichkeiten, die es ja heute gibt, um den operativen Aufwand des Einkäufers im Zuge einer Warengruppe zu reduzieren, um dann auch wieder mehr Zeit zu haben, sich um Warengruppen zu kümmern, die einen größeren Hebel, einen höheren Anteil am Umsatz, am Unternehmensergebnis beitragen. Das ist oftmals die Logik. Erstmal mit den Prozessen anzufangen, um die dadurch gewonnene Zeit dadurch einsetzen zu können, Warengruppen mit einem höheren Einfluss auf den Unternehmensgewinn zu managen. Mit all den schon genannten Aufgaben, sich um die Stakeholder zu kümmern, die Lieferanten zu analysieren, die Warengruppen einzuordnen, ob es jetzt mehr um strategische Materialien oder unkritische Materialien geht. Das steht dann im Vordergrund. Aber es kann nur gelingen, wenn man die Prozesse, mit denen man sich der Einkauf, das sogenannte Tagesgeschäft beschäftigen muss, dieser Aufwand sich reduzieren lässt.
Sie haben über Einsparung gerade im, sagen wir mal, im Prozess gesprochen. Da verliert man wahrscheinlich viel Zeit, wenn der Prozess nicht richtig optimiert ist. Aber letzten Endes geht es ja auch bei Einsparung immer um monetäre Einsparung. Logischerweise, sonst kann ich mir einen Einkäufer schenken, wenn ich sage, es geht mir gar nicht darum, auch Geld zu sparen. Wie lassen sich denn Einsparungen im Rahmen der Warengruppe realisieren? Was sind da Ihre Hinweise?
Ja, wie lassen sich Einsparungen realisieren? Ganz klassischerweise, ich führe mit dem Lieferanten Preisverhandlungen durch. Was natürlich bei den sogenannten Hebelteilen, wenn man großes Einkaufsvolumen hat und den Zugriff auf mehrere Lieferanten immer wieder leicht ist. Einerseits. Andererseits lassen sich aber oftmals durch Rahmenverträge oder auch die Absicht bei den Lieferanten, bestimmte Bedarfe über ein Jahr oder mehrere Jahre einzukaufen, als Grundlage verwenden, bessere Einkaufskonditionen zu bekommen. Oder auch der Einsatz von Staffelpreisen ist oftmals ein Mittel, um Preisreduzierung zu erhalten, weil sich der Einkauf auf eine größere Bestellmenge konzentriert. Oder beispielsweise auch, was häufig getan wird, Boni vereinbaren. Wenn ein bestimmtes Umsatzziel erreicht worden ist, was auch für im Interesse des Lieferanten ist, dann nochmal rückwärtig ein Kickback, einen Bonus zu bekommen auf das bis dahin gelieferte Umsatzvolumen. Das sind unterschiedliche Möglichkeiten, was der Einkäufer alles machen kann. Oder denken Sie beispielsweise an die gesamte Thematik der Liefer- und Zahlungsbedingungen, die auch immer wieder Gegenstand sein können, um die Ausgaben, die ein Unternehmen hat, für Waren, diese Ausgaben zu verändern und zum Vorteil des Einkaufs doch Kostenreduzierungen oder Preisreduzierungen zu erwirken.
Würden Sie denn auch sagen, dass Bestände ein wichtiger Hebel sind? Ne? Also das, ich glaube, das Schlimmste, was man ja haben kann, ist irgendwie zu viel Kapital gebunden zu haben in Materialien, die nicht verwendet werden. Das heißt Lager, Bestandsoptimierung. Wie sagen Sie oder wie würden Sie das definieren? Wie wichtig ist das im Rahmen einer Einkaufsstrategie auch?
Ja, Bestände sind ja immer Fluch und Segen zugleich. Einerseits Segen, weil es dem Einkauf, dem Unternehmen, Bestände immer zu einem Stück weit Flexibilität verhilft, sich auf unterschiedliche Wünsche der Kundschaft darauf einzustellen. Fluch halt, weil sie genau sagten, Kapitalbindung. Aber es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, auch beiden Aspekten, geringe Kapitalbindung, Flexibilität gerecht zu werden, beispielsweise durch ein Konsignationslager. Etwas, was Lieferanten entscheiden oder was mit Lieferanten besser gesagt entschieden wird, sodass man auf Ware des Lieferanten, die noch nicht bezahlt wird oder noch nicht bezahlt ist, zurückgreifen kann, um dann auch lieferfähig zu sein. Was man früher beispielsweise auch ganz gerne auf Kommission zu kaufen bezeichnet. Oder aber denken Sie daran, vielfach im Unternehmen auch Lieferanten direkt mit der Bestandsführungsaufgabe zu betreuen, dass der Lieferant entscheidet von den Artikeln, die er liefert, was er liefert, wie viel er liefert, was im Einkaufsfachlichen auch ganz gerne als SMI, der Supplier, der den Bestand managt, Manage Inventory, bezeichnet wird. Oder denkt man daran, beispielsweise auch die Sicherheitsbestände zu verändern, um sich auf unterschiedliche Liefersituationen einzustellen? Also es gibt schon einige Möglichkeiten für den Einkauf, beiden gerecht zu werden. Auf der einen Seite geringe Kapitalbindung und auf der anderen Seite eine hohe Versorgungssicherheit, einen Zugriff auf bestimmte Materialien zu haben, wenn man eine gute Bestandspolitik, ein gutes Bestandsmanagement betreibt.
Ich habe noch zwei Fragen für uns hier auf meinem schlauen Zettel, die ich mit Ihnen noch besprechen möchte. Gleich reden wir, das kann ich schon mal vorwegschicken, über KPIs, ne, Key Performance Indicators, über Kennzahlen, die den strategischen Einkauf auch so ein bisschen bewerten. Welche Kennzahlen gibt es überhaupt? Aber vorweg würde ich Ihnen noch gerne die vorletzte Frage für die heutige Podcast-Folge stellen. Wie wichtig ist es denn aus Ihrer Sicht, diese Aufgabe Wertanalyse zu managen?
Ja, Wertanalyse ist zugenommenermaßen einer der dicken Bretter, die man im Einkauf bohren kann, bohren muss oder im Unternehmen gebohrt werden. Oftmals ist ja so, dass bestimmte Artikel vom Lieferanten nicht mehr geliefert werden oder bestimmte Artikel nicht mehr erhältlich sind. Da macht es natürlich für den Einkäufer Sinn, auch über Wertanalyse nachzudenken. Übrigens eine der ältesten Methoden, die man der BWL kennt, wenn man sich mit dem Thema Wertanalyse beschäftigt. Um es mal in einem einfachen Beispiel darzustellen, ich habe hier ein Trinkglas. Wenn es darum geht, was ein Trinkglas tut, möchte ich sagen, nichts anderes als Flüssigkeiten oder Feststoffe von A nach B zu transportieren. Das ist sozusagen der Wert, den dieses Trinkglas, das Produkt hat, einerseits. Andererseits kann dieser Wert, dass ein Produkt, ein Behälter, Flüssigkeiten transportieren lässt, auch durch andere Materialien erreicht werden. Wenn beispielsweise Kunststoff anstelle von Glas zum Einsatz kommt oder beispielsweise man sich auf ein ganz anderes Prinzip, in dem Falle etwas, ja, schräg gedacht, vielleicht auf einen Schwamm konzentriert, um Flüssigkeiten zu transportieren. Wertanalyse ist immer dann für den Einkauf ein ganz wichtiges Anliegen, wenn eine Versorgungslage entsteht, dass der Einkäufer nicht sicher gehen kann, dass er bestimmte Artikel in Zukunft von bestimmten Lieferanten immer noch beziehen kann. Und dann ist Wertanalyse eine Möglichkeit, Alternativen zu finden, um Lösungen zu erzielen, die vorher anders wie spezifiziert waren. Ein Behälter aus Glas, beispielsweise durch einen Behälter aus Kunststoff oder aus Metall, oder das Papier beispielsweise zu ersetzen. Das ist das, um was es letztendlich in der Wertanalyse geht.
Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage und die ist nicht minder spannend. Ich habe es gerade eben schon gesagt, KPIs, ne? So heißt das schön neudeutsch, Kennzahlen würden wir normalerweise dazu sagen.
Key Performance Indicators, sagt der Fachmann.
Bitte nochmal?
Key Performance Indicators.
So sieht's aus, genau. Wir bleiben jetzt mal beim Wort Kennzahlen, auch wenn ich KPIs gerade eben selber eingeschmissen habe. Welche wichtigen Kennzahlen für den strategischen Einkauf gibt es denn?
Ich denke, die wichtigste Kennzahl, jetzt sind wir wieder im Englischen drin, ist natürlich für jeden Einkäufer das Erreichen von Savings, von Einsparungen. Was hat man weniger bezahlt im Durchschnitt beim Kauf der Ware im Vergleich zum Vorjahr? Oder was hat man weniger bezahlt im Vergleich zu dem, was einem angeboten worden ist? Das sind oftmals die wichtigsten Kennzahlen. Oder aber auch, was genauso von entscheidender Bedeutung ist, wenn man das Thema Prozessmanagement, Prozessreduzierung vor Augen hat. Wie ist es im Unternehmen bzw. dem Einkauf gelungen, den Aufwand, das Ausmaß der Bestellungen oder Bestellpositionen zu verändern oder zu reduzieren? Für mich ganz wichtig ist immer so diese Kennzahl der Rahmenvertragsquote. Mit anderen Worten, wie viel Prozent des Einkaufsvolumens wird mit Rahmenverträgen abgewickelt, unterstellt, dass Rahmenverträge an Mittels zum Zweck sind, Bündelungseffekte zu realisieren. Was auch eine ganz wichtige Kennzahl ist, die ich auch nicht vermissen wollte, und das wäre auch nochmal ein Thema für einen neuen Podcast, das gesamte Thema Maverick Buying. Dieser Fachbegriff muss ich ein bisschen erklären. Maverick Buying heißt, wie viel Prozent des Einkaufsvolumens wird ohne Beteiligung des Einkaufs in irgendeiner Form bestellt. Also sprich, wenn beispielsweise der Fachbereich, die Geschäftsführung, ohne dass der Einkauf beteiligt ist, ohne dass es dort eine offizielle vom Einkauf ausgefüllte Bestellung gibt, wie weit findet das im Unternehmen statt und wie viel Prozent des Einkaufsvolumens wird dem Einkauf sozusagen entzogen, weil es nicht nach dem Prozess Einkauf im Unternehmen durchgeführt wird. Ja, das sind somit die wichtigsten Kennzahlen, die ich doch nehmen würde. Allen voran natürlich auch, wie viel Weiterbildung wird im Einkauf betrieben, was auch immer eine entscheidende Sache ist. Wir hatten ja da schon mal in einem anderen Podcast drüber gesprochen, dass oftmals die finanziellen Mittel, die dem Einkauf zur Weiterbildung zur Verfügung stehen, oftmals weitaus geringer sind, zehnfach so wenig wie beispielsweise im Vertrieb, immer auch ein Grund sind, da eine Kennzahl zu bilden, um damit auch den Fokus drauf zu lenken, vor allem in der Geschäftsführung drauf zu lenken, auch in Weiterbildung, gerade im Einkauf zu investieren. Insbesondere, weil Einkauf etwas ist, wo Unternehmen nicht zwangsweise investieren müssen, tun sie es aber trotzdem, ist das für mich immer auch ein Indiz dafür, dass der Einkauf im Unternehmen einen hohen Stellenwert hat und nicht als eine Organisationseinheit gesehen wird, wo es nur um Bestellungen geht. Aber zusammengefasst, ja, würde ich sagen, Einsparungen sind wichtig. Die Tatsache, wie hat man Rahmenverträge genutzt, wie haben sich Bestellungen verändert, wie sieht es um die Weiterbildung aus, das wären für mich wichtige KPIs, Kennzahlen, um den Einkauf bzw. das Einkaufsmanagement, Warengruppenstrategien zu verstehen.
Herr Stollenberg, ich glaube, an dieser Stelle haben wir das Thema Einkaufsstrategien entwickeln einigermaßen rund bekommen. Ich glaube, da hätten wir noch stundenlang drüber sprechen können. Da ist wahrscheinlich noch jede Menge.
Ja, ich bin immer erstaunt, wie das so klappt. Wunderbar. Auch mit jemandem, der vielleicht dann nicht vom Fach ist, ein gutes Gespräch zu führen, um dann so die Basics, die wichtigen Dinge, was Einkauf und Strategie betrifft, auch mal mit anderen Worten zu erklären. Erst recht, wenn man nicht immer mit Fachpublikum, die da schon über viel Einkaufserfahrung verfügen, mit Fachpublikum zusammenzukommen. Macht echt Spaß.
Das ist ja der Ansatz, den wir hier verfolgen, ne? Genau für jedermann und jede Frau das Thema Einkauf ein bisschen näher zu bringen. Vielleicht auch mal für die Gegenseite, vielleicht auch für den Verkäufer, da auch mal zu merken, wie läuft eigentlich der Einkauf so, weil ich glaube, letzten Endes geht es ja gar nicht um ein Gegeneinander, es geht um ein Miteinander, so dass es auch Win-Win-Situationen entstehen können, beziehungsweise können alle Parteien gewinnen, das Unternehmen des Verkäufers, der Verkäufer selber, der Einkäufer und das Unternehmen des Einkäufers und dann letzten Endes auch der Endkunde. Das heißt, wenn alle Parteien so ein bisschen wissen, wie funktioniert eigentlich die Gegenseite, dann kann das nur von Vorteil sein und natürlich für Einkäufer, die eventuell am Anfang stehen, erste Impulse liefern, aber auch für erfahrene Einkäufer vielleicht dann nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen. Wir hoffen, dass wir hier mit unserem Podcast genau diesen, diesen Ritt hinbekommen, von A bis Z alle mit abzuholen. Wie gesagt, das hatten wir schon ein paar Mal wiederholt, wenn es Nachfragen gibt, wenn Sie da tiefer ins Detail gehen wollen, wenn Sie irgendwas nicht verstanden haben, dann bitte gerne bei Herrn Stollenberg melden und Sie merken schon, da ist immer jemand, der gerne Rede und Antwort steht. Herr Stollenberg, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Expertise und freue mich schon auf das nächste Thema mit Ihnen. Bis dahin sage ich Tschüss.
Ich mich auch. Danke, liebe Herr Lappan.
Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.